Ja, heute geht es in der Predigt um Dankbarkeit und auch um Glaube. Einmal um gehorsamen Glauben und einmal um rettenden Glauben. Und ich möchte dich fragen, wie dankbar bist du? Heute bist du vielleicht dankbar, weil es ist Muttertag. Du denkst vielleicht zurück an all das, was deine Mutter dir Gutes getan hat. Obwohl du es damals gar nicht geschätzt hast, obwohl du vielleicht sogar gegen sie ausgeschlagen hast. Aber die Mütter haben diese unglaubliche Liebe, dass auch wenn Kinder ihnen Widerstand bringen, dass sie trotzdem ihr Kinder lieb haben. Und vielleicht hat deine Mutter dir auch schon in jungen Jahren den Glauben nahegebracht. Sei zumindest dafür dankbar. Vielleicht denkst du auch, wieso soll ich dankbar sein? Für was? Ich habe mir in meinem Leben alles mühsam, schwer, hart erarbeitet. Ich habe keinen Grund, dankbar zu sein. Ich hoffe, dass sich deine Gesinnung ändert, wenn du heute die Predigt hörst. Denn Dankbarkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir für ein gutes Miteinander in der Familie, auch in der Gesellschaft lernen müssen. Dankbar zu sein hilft uns, die guten Dinge in unserem Leben zu erkennen, erstmal zu erkennen, aber dann auch schätzen zu lernen. Und am Ende führt Dankbarkeit auch zu einer gewissen Zufriedenheit in uns. Und ich denke, jeder von uns hat es schon mal erfahren. Ein einfaches Danke, das hat oft eine große Wirkung für den, der es ausspricht, aber auch für den, der es empfängt. Das macht die Herzen auf. Wunderbar. Dankbarkeit kann unsere Beziehungen stärken, weil wir damit zeigen, dass wir das, was andere tun, wir schätzen das wert. Und Dankbarkeit kann letztendlich, jetzt rein menschlich gesehen, unsere mentale Gesundheit verbessern, weil sie uns hilft, uns auf das Positive zu konzentrieren und negative Gedanken abzulegen. Studien haben zumindest gezeigt, dass Menschen, die dankbar sind, innerlich weniger Stress haben, weniger Depressionen erleben und insgesamt auf so einer Glücklichkeitsskala angeben, dass sie recht glücklich sind. Und ich freue mich immer, wenn ich wissenschaftliche Berichte lese und sehe, die Bibel ist auch hier der Wissenschaft voraus. Denn Salomo hat es bereits in den Sprüchen Kapitel 17, Vers 22 geschrieben. Ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl, aber ein betrübtes Gemüt vertrocknet das Gebein. Ja, Dankbarkeit führt zu fröhlichem Herzen. Und alle Eltern haben den einen gleichen Satz drauf, wenn ihr Kinder was geschenkt bekommen. Wer weiß, wie der geht? Wie sagt man? Genau, was sagt man? Natürlich Danke. Und es ist gut, dass wir das unseren Kindern beibringen, weil das ist nicht in uns angelegt. Schaut euch die Kleinen an. Die nehmen es, rennen weg, essen die Schokolade, fangen mit Spielzeug an. Dankbarkeit ist nicht unbedingt die beste menschliche Eigenschaft, die wir mitbekommen, wenn wir geboren werden. Aber warum ist es uns so wichtig, dass unsere Kinder schon in jungen Jahren die Bedeutung der Dankbarkeit lernen? Weil Danke zu sagen mehr als nur höflich ist. Es ist eben ein Ausdruck von Wertschätzung und Anerkennung. Und wenn ein Kind ein Geschenk bekommt und Danke sagt, lernt es zu erkennen, dass da jemand freundlich war und sich Mühe gemacht hat. Wenn es um Gottes Wohltaten, Gottes Segnungen in unserem Leben geht, dann ist es leider so, dass viele Menschen blind sind für die guten Dinge, die Gott jeden Tag über uns ausschüttet. Viele Menschen wachen gesund auf, schauen aus dem Fenster, hören die Vögel, atmen die frische Morgenluft, sehen die Sonne scheinen und sind gar nicht dankbar dafür. Gott schon gar nicht. Sie sehen schöne Blumen, Bäume, aber sie danken Gott nicht für all das Gute um sie herum. Sie sehen nicht, dass Gott ihnen Sinne gegeben hat, all das zu genießen. Sie murren am Frühstückstisch vielleicht, weil sie das alte Brot von gestern essen müssen und vergessen, dass viele Menschen auf dieser Welt gerne mit ihnen tauschen würden und alles zum Frühstück essen würden. Menschen beschweren sich über ihre Arbeit und vergessen, dass viele Menschen auf dieser Welt so dankbar wären, einfach nur eine Arbeit zu haben. Oder auch die Gesundheit und die Kraft zu haben, um zu arbeiten. Menschen beschweren sich über zu wenig Geld und vergessen, dass sie jeden Monat mehr Geld für Streamingdienste ausgeben, als viele anderen auf der Welt das als Monatseinkommen haben. Und egal, ob jemand an Jesus Christus glaubt oder ein Atheist ist, Tatsache ist, dass Gott uns weit mehr segnet, als wir das erkennen. Und auch weit mehr, als wir es verdienen. Ist euch das bewusst? Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 45, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Es ist einfach wichtig für uns zu wissen, wie man auf Gottes Segnungen, auf seine Wohltaten richtig reagiert. Denn wenn man ignoriert, dass Gott einen beschenkt, oder noch schlimmer, wenn man denkt, man hätte all das Gute um sich herum durch eigene Anstrengung verdient, dann beleidigst du Gott. Die einzig richtige Antwort darauf ist, den Geber aller guten Dinge aus einem dankbaren Herzen zu verherrlichen. Das steht ihm zu. Hast du ein dankbares oder ein undankbares Herz? Prüf dich. Die Geschichte von den 10 Aussätzigen, die Jesus heilte, die wir heute hören, die gibt uns auf jeden Fall ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ein anbetendes, dankbares Herz Gott gegenüber aussieht. Aber auch, wie es aussieht, wenn ein solches Herz fehlt. Ich lese uns aus Lukas, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von ferne stehen blieben. Sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, wo er nach dem Ratschluss seines Vaters ans Kreuz gehen wird. Er reist irgendwo an der Grenze zwischen Samaria und Galiläa und kommt dort in ein Dorf und trifft auf 10 aussätzige Männer. Für Menschen, die an Aussatz erkrankt waren, gab es nach dem Gesetz Mose ganz klare Anweisungen. Und diese Vorschriften dienten dazu, die Gemeinschaft vor der Ausbreitung der Krankheit zu schützen. Diese aussätzigen Menschen, die bildeten oft eigene, in sich geschlossene Schicksalsgemeinschaften, um sich gegenseitig zu unterstützen und diese Isolation vor der Welt, vor der ganzen Gesellschaft zu bewältigen. Jesus begegnet also diesen 10 aussätzigen Männern wahrscheinlich am Dorfrand, denn nur dort konnten sie sich aufhalten. Und dem Gesetz nach halten die Männer Abstand von Jesus. Aber sie erkennen ihn. Interessant, dass sie ihn erkennen. Und wahrscheinlich ging sein Ruf als Wundertäter ihm auch schon voraus. Und deshalb rufen sie ihn auch um Erbarmen an. Aber jetzt passiert etwas eigentlich Sonderbares, etwas ganz anderes, als wir es aus vielen anderen Schriftstellen, wo er Aussätzige heilt, kennen. Anstatt sich ihnen zu nähern, sie zu berühren und zu heilen, wie er es auch mit dem Aussätzigen in Lukas 5, Vers 13 gemacht hat, weist Jesus sie einfach an. Geht zu den Priestern und zeigt euch ihnen. Und was wir nicht vergessen dürfen, zu dem Zeitpunkt waren sie noch nicht geheilt. Also dem Verstand nach wäre es absolut sinnlos gewesen, die Priester aufzusuchen, weil sie ja eben noch nicht von ihrem Aussatz geheilt sind. Sie mussten also im Glauben und im Vertrauen auf Gott handeln. Im Vertrauen und im Glauben auf Gott etwas tun. Und das taten sie auch. Und wir lesen, als sie unterwegs waren, wurden sie geheilt. Und nur einer der 10, wir wissen nicht, ob er gleich umgekehrt ist oder erst noch zu den Priestern gegangen ist, nur einer kehrte um, um Gott zu loben und Jesus für seine große Barmherzigkeit und auch die Macht, die er hat. Interessant ist, dass dieser Mann, so berichtet es uns Lukas, ein Samaritaner war. Man kann da annehmen, dass die anderen 9 dann wahrscheinlich Juden waren. Jedenfalls, sie kamen aus dem Grenzgebiet, in dem beide Volksgruppen lebten, Juden und Samaritaner. Und wir lesen jedenfalls in Vers 18, dass Jesus den Samaritaner als Fremdling bezeichnet. Und deshalb schließe ich daraus, dass auch Juden unter den Geheilten waren. Lukas hebt es vielleicht extra hervor, um zu zeigen, dass Israel ja Jesus als ihren Messias ablehnte. Aber der Fremde, der Samaritaner, der nicht zum Volk gehörte, der erhielt nicht nur Heilung, der erhielt auch Erlösung. Und das zeigt in einer gewissen Vorausschau, dass der Weg zur Erlösung allen offen stehen wird, die den Herrn anrufen, nicht nur den Juden. Die Geschichte zeigt uns aber auch, dass viele Menschen, die vom Herrn irdischen Segen erhalten, wie diese Männer, die geheilt worden sind, die Gefahr laufen, das Wichtigste zu verpassen bei all dem Guten, was sie erleben dürfen. Nämlich die Erlösung ihrer Seelen, die Rettung. Wir können also aus der Geschichte 4 wichtige Lektionen für uns lernen. Lektion 1. Wir alle sind vor Gott unreine Menschen. In der Bibel ist der Aussatz eine schlimme Krankheit und geistlich gesehen wird Aussatz mit Sünde gleichgesetzt. Aussatz machte einen Menschen nicht nur körperlich, sondern auch spirituell unrein, sodass er, wenn er geheilt wurde, zum Priester gehen musste, ein umfangreiches Reinigungsritual durchlief und erst danach konnte er wieder in die religiöse Gemeinschaft aufgenommen werden. Aussatz allgemein kann sich auf eine ganze Reihe von Hautkrankheiten beziehen. Aber in seiner schlimmsten Form war es, was wir als Lepra kennen. Diese schlimme Krankheit, die beginnt mit weißen oder rosa Verfärbungen auf der Haut. Und mit der Zeit stellt sich auf diesen befallenen Bereichen ein gewisses Taubheitsgefühl ein. Dann erscheinen kleine Knötchen und die wachsen immer weiter zu Geschwüren. Und diese Geschwüren fangen dann an. Mit einem üblen Ausfluss. Nach einer gewissen Zeit fallen den Menschen Augenbrauen aus. Die Augen werden starr, sie können sie nicht mehr bewegen. Diese Knötchen entwickeln sich dann auch später auf den Schleimhäuten, auf den Stimmbändern. Und dadurch wird die Stimme heiser und auch das ganze Atmen, der Atem pfeift, wird richtig schwer. Auch die Hände, die Füße, die Extremitäten werden immer mehr von diesen Wucherungen erfasst, diese geschwürigen Erwucherungen, bis der Mensch eigentlich nur noch ein Zerrbild ist, total entstellt. Und neben all diesen körperlichen Beeinträchtigungen führt es auch zu geistlichem Verfall und endet am Ende im Koma und letztendlich im Tod. Es zieht sich viele Jahre hin, aber Tod steht am Ende. Die Muskeln schwinden, die Sehnen ziehen sich zusammen, die Hände werden wie Krallen. Du verlierst deine Finger, die fallen einfach ab, die Zehen. Und ja, 20 bis 30 Jahre, ein langsamer Verfall, bei dem ein Mensch eigentlich zentimeterweise stirbt. Furchtbar. Wir wissen heute, dass diese Krankheit Lepra durch eine bakterielle Infektion entsteht. Und man kann diese Krankheit, das ist eine gute Nachricht, heute durch Gaben von Antibiotika diese Krankheit heilen. Aber was wir Menschen nicht können, ist, diese Entstellungen, diese Wucherungen, die können wir nicht heilen. Die müsste man operativ entfernen. Oder wenn Extremitäten abgefallen sind, die können wir nicht mehr ersetzen. Aber unser Herr konnte das. Denn wir lesen in seinem Wort, sie wurden ganz heil. Ganz. Während diese Krankheit an und für sich schon echt schlimm war, schrecklich, verschlimmerte sich das Ganze durch die sozialen Konsequenzen. Laut Josephus wurden Aussätzige wie tote Menschen behandelt. Das mosaische Gesetz schrieb nämlich vor, dass diese Person von der Gesellschaft einschließlich ihrer kompletten Familie sich trennen musste, wie abgeschnitten war. Sobald die ersten Symptome auftreten, musste der Betroffene sich dem Priester zeigen, der dann die Krankheit bestätigte. Nach 3. Mose 13, Abvers 45 galt: Wer nun an Aussatz leidet, soll zerrissene Kleider tragen, das Haar lose hängen lassen, den Bart verhüllen und unrein, unrein rufen. Solange die Krankheit besteht, bleibt er unrein. Er muss abgesondert leben und außerhalb des Lagers wohnen. 10 elende Männer hatten sich zusammengetan. Ihre gemeinsame Tragödie hatte diese traditionelle Trennung zwischen den Juden und den Samaritanern, die als Heiden galten, aufgehoben. Und menschlich gesehen standen sie unter Gottes Fluch. Und genauso zeigt uns die Bibel, dass wir in unserem natürlichen, menschlichen Zustand vor Gott geistig unrein sind. Krank, dem Tode ausgeliefert. So wie die Aussätzigen im Alten Testament körperlich krank und von der Gemeinschaft ausgeschlossen waren, sind auch wir durch die Sünde geistig krank und von Gott getrennt. Aber wir haben einen barmherzigen Gott und er möchte, dass wir alle erkennen, dass unser Herz trügerisch und krank ist. Krank vor Sünde, unrein. Jeremia 17, Vers 9 beschreibt das Herz eines solchen Menschen so: Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Selbst du, der du dein Herz vielleicht kennst und viel Gutes drin siehst, aber noch nicht geheilt bist vor Sünde, dein Herz betrügt dich. Es sagt dir vielleicht, du bist schon in Ordnung, du brauchst doch Gott gar nicht, du bist doch ein guter Mensch. Aber dein Herz, sagt die Bibel, ist trügerisch und ganz bösartig. Es verursachte viel Leid, dass die Aussätzigen ausgeschlossen worden sind von der Gemeinschaft. Und so wie nur Gott diese gefürchtete Krankheit heilen konnte, so kann er auch nur das menschliche Herz vor der schrecklichen Krankheit der Sünde heiligen und wieder reinigen, erneuern. Und die Weigerung eines Menschen, den wahren Zustand anzuerkennen, dass du geistlich aussätzig vor Gott bist, ist einer der Hauptgründe, warum Menschen keine Erlösung finden. Erlösung von Jesus Christus. Wir alle neigen dazu und sagen: Ich habe vielleicht meine Fehler, schließlich bin ich nur ein Mensch. Aber ich bin doch kein so schrecklicher Sünder. Im Grunde genommen bin ich doch ein guter Mensch. Das sagten auch die Pharisäer über sich, was sie alles taten. Aber ja, sie sind verloren gegangen. Wer braucht schon einen Retter, wenn man im Grunde genommen ein guter Mensch ist? Du sagst vielleicht, ich bin reich und habe alles im Überfluss, ich brauche nichts, ich brauche keinen Gott. Aber du weißt nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Das sagt der Herr in Offenbarung 3, Vers 17, den lauen Gemeinden, der lauen Gemeinde in Laodicea. Zu glauben, dass man in Gottes Augen im Grund gut genug ist, ist ein sicherer Ansatz, nichts von ihm zu empfangen. Wenn diese Aussätzigen gedacht hätten, wir sind vielleicht krank, aber so schlimm ist es doch gar nicht, wir können uns doch helfen, dann hätten sie nicht um Jesu Erbarmen gerufen. Sie waren so arm dran, sie wussten, dass sie verloren waren, wenn nicht der allmächtige Gott Erbarmen mit ihnen hat. Der erste Schritt, um Gottes Heilung zu erleben, ist also, deinen verzweifelten, hilflosen Zustand vor ihm anzuerkennen. Einfach anzuerkennen. Ich bin verloren. Ich bin nicht gerecht. Und wenn du diese Not in dir spürst, dann führt es zu einem zweiten Schritt. Dazu, dass du wie die Aussätzigen Jesus um Erbarmen anrufst. Das ist Punkt 2. Wir sollten alle Jesus um Erbarmen anrufen. Ich habe schon erklärt, dieser Aussatz greift auch die Stimmbänder an. Einige Männer konnten vielleicht nur noch krächzen. Jesus, erbarm dich, lieber Meister. Auch wenn diese Stimme vielleicht nur ganz leise war, eines ist gewiss. So ein Ruf wird unser Herr niemals überhören. Niemals, egal in welcher Situation du bist. In Psalm 50, Vers 15 wird es bezeugt. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Viele bleiben da stehen. Aber der Vers geht weiter. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Das ist ein Gebot. Und ein erlöstes, errettetes Herz braucht dieses Gebot nicht. Eigentlich sprudelt die Dankbarkeit aus dir heraus. So sollte es sein. Die Männer kannten Jesus mit Namen. Aber sie nannten ihn auch Meister. Damit haben sie seine Autorität anerkannt. Und wenn wir zu Jesus kommen, sollten wir ihn auch als Meister und Herrn unseres Lebens anerkennen und ihm auch den gebührenden Platz in unserem Leben geben. Die Aussätzigen flehten Jesus an. Jesus, Meister, erbarme dich unser. Erbarmen und Gnade, das ist ein Wesenszug Gottes. Es ist Gottes unverdiente Freundlichkeit uns gegenüber. Denn Erbarmen bedeutet nicht, zu bekommen, was wir verdient hätten. Wir haben kein Erbarmen verdient. Es ist die Gnade, die wir bekommen. Gnade bedeutet, das zu bekommen, was wir nicht verdienen. Erbarmen bedeutet auch, Mitgefühl für jemanden zu haben, der einfach in einer schlimmen Lage ist. Und indem die Männer um Erbarmen riefen, erkannten sie an, Jesus, wir können nichts bringen, um unsere Heilung zu verdienen. Sie behaupteten nicht, wir sind zwar aussätzig, aber wir sind doch gute aussätzige Menschen. Wir halten uns doch an die Gesetze. Damit sind sie gar nicht gekommen. Denn sie wussten, es gibt nichts, wofür wir Heilung verdienen. Der einzigste Weg, das haben sie erkannt, wie sie zu Gott kommen konnten, war, um Erbarmen anzurufen. Und genauso können wir von diesem Aussatz der Sünde befreit werden, indem wir anerkennen, dass wir Gottes Zorn über unserem Leben verdienen, weil wir eben durch und durch schlecht sind, weil wir ihm nicht wohlgefallen. Aber dabei dürfen wir auf sein großes Erbarmen vertrauen. Denn die gute Nachricht für uns heute Morgen ist, dass Gott denen gerne hilft, die ihn um sein Erbarmen anrufen. Ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das schreibt Paulus in Römer 10, Abvers 12. Er greift damit diesen Psalm 50 auf. Es ist egal, ob du Jude, ob du Heide bist, ob du reich oder arm, was in deinem Leben schon alles gewesen ist. Ruf ihn an und er wird in Erbarmen antworten. Als Mose darum bat, Gottes Herrlichkeit zu sehen, ging der Herr an ihm vorbei und hat etwas verkündet. Und ich fand es wirklich, wirklich interessant. Denn als der Herr Mose seine Herrlichkeit gezeigt hat, ertönte eine Stimme und die sagte, und das war Gottes Herrlichkeit, der Herr Gott, Gott voll Erbarmen und Gnade, langsam zum Zorn und reich an Güte und Treue. Er bewahrt Tausenden Gnade, vergibt Schuld, Vergehen und Sünde, lässt aber nichts ungestraft, sondern verfolgt die Schuld der Väter an den Kindern und Kindeskindern bis in die dritte und vierte Generation. Nachzulesen in 2. Mose 34, Vers 6. Zeig mir deine Herrlichkeit. Und was kam? Der Ausruf über Erbarmen und Gnade. Ist das nicht wunderbar? Gottes Heiligkeit verlangt, dass er Sünde richtet, aber sein Erbarmen, das ist eigentlich seine vorherrschende und führende Eigenschaft seines Wesens. Und was auch immer deine Seele für ein Bedürfnis hat, ruf den Herrn Jesus an, denn er ist voller Erbarmen. Drittens, wir sollten mit gehorsamem Glauben auf Jesu Worte reagieren. Wenn du Jesus anrufst und er antwortet dir, dann sei gehorsam. Zeige gehorsamen Glauben. Jesus hat viele Aussätzigen geheilt, indem er die Menschen berührt hat und dann erst angewiesen hat, sich dem Priester zu zeigen. Aber hier, bei den Zehn, ist es komplett anders. Ohne irgendein Anzeichen einer Heilung befiehlt Jesus diesen 10 Aussätzigen, zu den Priestern zu gehen und sich ihnen zu zeigen. Und in dieser Hinsicht war ihre Situation ähnlich wie der von Naaman, was wir vorhin schon aus 2. Könige 5 in der Einleitung gehört haben. Elisa hat gesagt, ohne sich dem überhaupt zu zeigen, er hat es durch seinen Knecht gesagt, tauch dich 7-mal im Jordan unter und du bist geheilt. Lukas berichtet uns nichts darüber, ob die 10 Aussätzige diskutiert haben, ob sie gehen sollen oder nicht. Ich kann mir so eine Diskussion gut vorstellen. Wir werden wie Narren aussehen, wenn wir jetzt zu den Priestern gehen und uns in unserem jetzigen Zustand zeigen. Ein anderer sagt vielleicht, ja, aber wir haben doch nichts zu verlieren, es ist unsere einzigste Hoffnung. Der Nächste sagt, jetzt sollen wir zu den Priestern gehen. Es tut aber so weh, auf meinen aussätzigen Füßen zu gehen. Vielleicht gab es einen unter ihnen, der viel Glauben hatte und gesagt hat, ich weiß das alles, aber wenn wir tun, was er sagt, werden wir vielleicht geheilt. Es ist schon so oft geschehen. Ja, aber es ist nicht die Art und Weise, wie er es sonst tut. Warum heilt er uns nicht auf die gleiche Weise? Gut, das waren jetzt meine menschlichen Gedanken. Vielleicht haben sie auch überhaupt kein Wort gesprochen und haben sich einfach gehorsam auf den Weg gemacht. Lukas, der ja Arzt war, schreibt jedenfalls, während sie gingen, wurden sie gereinigt. Wir lesen nicht, ob das bei einem nach dem anderen geschah oder gleichzeitig oder nur erst ein wenig und je mehr sie liefen, umso mehr. Aber eins schreibt er, durch das Wort des Herrn wurden sie alle vollkommen gesund. Das heißt, wenn sie bereits Finger oder ein Stück Fuß oder was auch immer verloren hatten, das wurde wiederhergestellt. Alle verheerenden Auswirkungen dieser Krankheit, dieses Entstelltsein, dieses Verkrümmtsein, wurde wiederhergestellt. Es war eine wunderbare Erfahrung, es war ein Wunder von oben. Wenn man das jetzt in die geistliche Welt überträgt, dann zeigt die Reinigung dieser Aussätzigen, was Gott für die Seele der Menschen tut, was er für deine Seele tut, wenn du ihn um Erbarmen anrufst und dann gehorsam glaubst. Er reinigt deine Seele, nimmt dir Stück für Stück Sünde weg, macht dich zu einem neuen Menschen und hilft dir, ihm nachzufolgen, nach seinen Worten zu leben. Die einzige Bedingung, um Gottes Heilung für deine aussätzliche Seele zu erfahren ist, dass du ihm beim Wort nimmst. Er hat es doch selbst in Johannes 3, Vers 16 gesagt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Die Aussätzigen sind losgegangen. Sie haben nicht erst versucht, sich irgendwie zu waschen oder vorzeigbarer zu machen. Genauso sollen wir zu Jesus kommen. Fang nicht an, erst ein guter Mensch werden zu wollen, bevor du zu Jesus gehst. Geh zu ihm, wirf dich vor ihm nieder, so wie du bist. Die 10 Aussätzigen hatten nicht nur Kopfglauben, das muss man ihnen zugestehen. Sie hatten einen Glauben, der gehorchte. Sie sind losgegangen. Und genauso müssen wir auch einen Glauben an ihn ausüben, um gerettet zu werden, indem der Glaube nicht nur im Kopf ist, sondern auch zur Tat wird. Und eins ist aber auch offensichtlich hier, obwohl alle 10 Jesus beim Wort nahmen und auf sein Wort reagierten, verfehlten 9 von ihnen den rettenden Glauben. Sie erhielten vom Herrn das, was sie wollten, geheilte Körper. Aber es ging nicht weiter in ihrem Leben. Sie kehrten nie zu Jesus zurück, um Erlösung ihrer Seele zu empfangen. Nur einer kehrte zurück. Jesus hat ihm zugesprochen, dein Glaube hat dich gerettet, nicht geheilt. Es ging um die Rettung seiner Seele. Der eine, der zurückkam, dankte Jesus, er pries ihn. Und damit zeigt er einen tieferen Glauben, nämlich einen rettenden Glauben. Es gab nur einen dankbaren Aussätzigen, der zu ihm zurückkehrte. Und was sagte unser Herr in Vers 19? Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Wenn wir heute beten, können wir durchs Gebet tatsächlich viele gute Dinge vom Herrn empfangen. Auch Heilung von schwerer Krankheit. Wir hören immer wieder diese Zeugnisse, dass Menschen tatsächlich heil geworden sind. Doch das größte Geschenk, die Rettung vor dem ewigen Tod, kannst du trotzdem verpassen, wenn du nicht umkehrst wie der Samariter, der geheilt wurde. Wenn du also in deinem Leben Gutes von Gott erfährst, gib dich nicht damit zufrieden und bleib dort stehen und leb ein gutes Leben, wie die 9 das dann vielleicht getan haben, sondern kehr zu Jesus zurück. Wirf dich ihm zu Füßen und sei ihm dankbar. Lob ihn, preis ihn für seine Größe. Somit kommen wir zu Punkt 4. Wir sollten Gott mit dankbarem Herzen zu Jesu Füßen verherrlichen. Dieser eine dankbare Aussätzige steht für die Frucht des rettenden Glaubens. Nämlich ein Herz und ein Mund ist diese Frucht, die freudig seinem Erlöser dankt. Die Tatsache, dass dieser Mann ein Samaritaner war, zeigt, dass der Weg zur Erlösung allen offen steht, die den Herrn Jesus Christus anrufen. Jesus nennt ihn in Vers 18 einen Fremden. Und das war in der griechischen Übersetzung ein Wort, das auf den Schildern stand, die die Ausländer daran hinderten, die innere Grenze des Tempels in Jerusalem zu überschreiten. Sie waren ja Heiden. Zur Zeit Jesu durften nämlich diese Heiden und Fremdlinge den Tempelbezirk in Jerusalem nur bis zu dem sogenannten Vorhof der Heiden betreten. Der Tempel, der war damals ein sehr imposantes Bauwerk und viele sind nach Jerusalem gereist, um es zu sehen. Aber sie durften nur bis in diesen Vorhof. Das war der äußerste Hof, der äußerste Bereich des Tempels, der war zugänglich für Nichtjuden. Aber weiter hinein durften sie nicht gehen, denn die inneren Bereiche, die waren ausschließlich den Juden, dem Volk Gottes reserviert. Und jetzt interessant, es gab Schilder in griechischer und lateinischer Sprache, die die Nichtjuden davor warnten, die Grenze dieses Vorhofs der Heiden ins Heiligtum zu überschreiten. Man weiß das, denn man hat bei Ausgrabungen solche Schilder gefunden in der Nähe des Tempels. Und da steht drauf, auf Griechisch und Lateinisch, kein Fremder darf innerhalb der Balustrade und des umgebenden Geländes des Tempels eintreten. Wer ergriffen wird, ist selbst für den folgenden Tod verantwortlich. Paulus dachte vielleicht an das Beispiel, als er den Ephesern in Kapitel 2 Folgendes schrieb. Epheser 2, Vers 14. Denn Christus selbst hat uns Frieden gebracht. Er vereinte Juden und Heiden zu einem Volk, indem er in seinem eigenen Leib die Mauer der Feindschaft niedergerissen hat, die uns trennte. Aber er hat nicht die Mauer zwischen Juden und Heiden abgerissen, die uns trennt, sondern letztendlich, wir wissen, der Vorhang ist zerrissen. Wir dürfen zu ihm kommen, ins Innerste des Heiligtums. In Vers 15 von unserem Text lesen wir, dass der Samaritaner mit lauter Stimme Gott lobte, als er erkannte, dass er geheilt war. Er hat eine neue Stimme bekommen und die hat er eingesetzt. Sie war jetzt befreit vom Aussatz und er hatte wieder volle Kraft in seiner Stimme. Und er pries Gott laut mit ganzem Herzen. Er wollte das bekannt machen. Jedermann sollte das hören. Dieses freudige Lob. Ist das auch bei dir noch vorhanden? Dieses freudige Lob, dass der Herr dich freigemacht hat, reingewaschen von deiner Sünde? Oder ist dieses Lob verhallt? Ist es zugedeckt von all den Dingen, die in unserem Leben auf uns einstürmen und die uns manchmal wichtiger werden als das, was der Herr doch für dich schon getan hat? Zweimal wird hier im Text erwähnt, dass der Mann Gott verherrlichte, in Vers 15 und Vers 18. Und Gott zu verherrlichen bedeutet, seine Eigenschaften, seine Wohltaten zu preisen, ihn zu erheben und dabei anderen zu zeigen, wie groß er ist. Das Hauptziel eines erlösten Menschen sollte folgendes sein: Gott zu verherrlichen, ihn für immer zu ehren, weil er dich vom Aussatz der Sünde geheilt hat. Spurgeon schrieb über die Heilung der 10 Aussätzigen, dass 10 Männer um Heilung beteten, aber nur ein einziger dafür dankte. Er sagte auch, dass weit mehr Menschen in Zeiten der Not zu Gott beteten, aber nur wenige ihm danken, wenn er die Not lindert. Ist das in unserem Leben auch so? Probleme bringen mich jedenfalls immer dazu, nach Gott zu fragen. Aber wenn wir dann die Probleme weg haben und Segnungen von ihm bekommen, dann lenkt uns das leider viel zu oft von ihm ab. Deshalb lasst uns anderen erzählen mit Lob, dass der Herr das Urteil, was auf unserem Leben lag, weggenommen hat, uns befreit hat. Gott zu loben ist nicht nur was Schönes fürs Herz, für dein Herz und bau dich nicht nur auf, sondern in Psalm 150, Vers 6 ist es sogar ein Gebot. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Wenn ich Gott nur wenig für all die guten Dinge in meinem Leben lobe, bin ich ihm nicht gehorsam. Das Gebet, wie wir es kennen, das ist nur für dieses Leben. Wir bitten so viel. Aber das Lob Gottes, das wird in der Ewigkeit fortgeführt. Willst du nicht heute schon damit anfangen? Während der Geheilte zuvor wegen seiner Krankheit Abstand zu Jesus halten musste, kommt er jetzt dem Herrn Jesus ganz nah. Er fällt auf sein Gesicht zu Füßen Jesu, lesen wir. Er nimmt den richtigen Platz für die Anbetung ein, ganz demütig. In Johannes 5 steht, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Der Aussätzige hat es begriffen, er ehrt den Sohn und somit den Vater. Ich möchte dich heute Morgen fragen, ehrst du den Sohn für das, was er in deinem Leben getan hat? Verherrlichst du ihn in deinen Gebeten, aber auch mit deinem Leben, dass er alle Schuld an deiner Stelle ans Kreuz getragen hat? Du kannst Gott nicht richtig verherrlichen, wenn du nicht in Anbetung zu seinen Füßen fällst. Der geheilte Samariter liegt auf seinem Angesicht zu Jesu Füßen. Das ist die richtige, demütige Haltung derer, die durch sein Erbarmen geheilt wurden. Das kann man äußerlich zeigen, indem man so betet. Aber viel wichtiger ist deine Herzenshaltung dabei. Wir verdanken ihm alles. Wir können nur Danke sagen. Der Samariter gab nichts auf seine Würde oder sein Selbstwertgefühl. Er behauptete auch nicht, Jesus hat seinen Teil getan, aber ich habe ja auch meinen Teil getan. Ich bin gegangen. Er wusste, dass er vollständig durch Jesu Erbarmen geheilt worden war. Und im Grunde genommen ist Dankbarkeit immer auch ein Akt der Demut. Dankbarkeit erkennt Schuld der anderen Person gegenüber an. Unser Text endet und auch damit die Predigt. Ab Vers 17, sind denn nicht alle 10 geheilt worden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem in den Sinn gekommen, Gott die Ehre zu erweisen, als nur diesem Fremden hier? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf und geh nach Hause, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus hat sich über den Dank und die Anbetung gefreut. Er war aber auch enttäuscht über die anderen 9. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, jeden Tag voller Dankbarkeit zu leben, voller Dankbarkeit deinem Retter Jesus Christus gegenüber, der schon dich erlöst hat am Kreuz, als wir geistig gesehen noch Aussätzige vor ihm waren. Wir können von diesem dankbaren, geheilten Samariter lernen, wie man auf Gottes Segnungen in seinem Leben reagiert. Wir sollten es tun wie er. Gott dankbar, mit vollem Herzen zu Jesu Füße sitzen und ihn verherrlichen. Amen.
Amen. Amen.